Die Expo Real lockte über 40.000 Immobilienprofis auf das Münchner Messegelände. Ich sprach mit 8 von ihnen in unserem Live-Podcast verteilt auf 2 Tage. Jeder Gesprächspartner hatte jeweils 15 Minuten Zeit und am Ende gab es einen fliegenden Wechsel zwischen allen Gästen. Wir haben dabei nichts geschnitten und auch die Hintergrundgeräusche sind live von der Messe. Am ersten Messetag sprach ich mit Berthold Becker, Managing Director bei TSC Real Estate Germany, Jens Tolk mit Hauptgeschäftsführer des VDP, Sandra Ludwig, Retail-Expertin bei JLL und Jens Kreiterling, Vorstand der Landmarken AG. Viel Spaß beim Hören.
Los geht die wilde Fahrt.
Also ich? Okay.
Sehr gut. Bitte schön.
Hallo, Bissi.
Hi. Wie geht's,
ja,
wie steht's?
Ach ja, eigentlich ganz gut.
Ja?
Sie
sind zu spät, deswegen muss
ich... Es stimmt, bleiben. Ja, das ist, ich fühle mich ernsthaft, es tut mir leid, aber...
Das macht ganz gut. Wir sind ja vorgeschrittener Stunde am ersten Messetag.
Ja, das stimmt.
Die wievielte Expo ist bei Ihnen?
Die wievielte, um Gottes Willen. Also, jetzt muss man überlegen, ich bin seit 27 Jahren im Job und die ersten Jahre war ich nicht, aber ich würde sagen, ganz sicher die 10. wahrscheinlich, irgendwie muss ich überlegen, aber ich würde sagen, irgendwo so zwischen 12 und 15.
Und im Expo-Ranking, wo ist die Expo diese 2024 angesiedelt?
Ach ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn ich jetzt zwischen 1 und 3 wählen müsste, ich will es nicht zu feingliedrig machen, 1 und 3, also 3 ist irgendwie Hurra-Stil, Zinsen niedrig und alle kaufen und die Shampoosflaschen werden immer größer, bis irgendwie total Trübsal und so weiter, dann würde ich sagen, eigentlich sind wir definitiv bei der 2 und wenn ich so überlege, würde ich sogar eine vierstufige Einteilung machen und da würde ich sagen, wir sind bei einer 3. Also Tendenz nach oben und ich, kein Berufsoptimismus, wirklich, ich versuche auf dem Teppich zu bleiben, ganz nüchtern. Ich würde sagen, ganz klar Tendenz nach oben. Wir haben dem Grunde nach, natürlich gibt es, wenn ich jetzt Projektentwickler bin, die ein oder anderen Probleme noch zu lösen und Verteidigungs- und Abwehrkämpfe zu führen, gar keine Frage. Aber so im Allgemeinen sehen wir, dass viele Investoren, es sind nicht die typisch klassischen institutionellen Deutschen, die eigentlich immer dann laufen, wenn alle schon vorne sind, aber alle anderen stehen an der Seitenlinie und sagen, man kann nicht aufs Spiel, die finden Deals, die suchen und finden Deals und Dinge kommen in Bewegung. Ja. Und es gibt, wenn ich es direkt mit letztem Jahr vergleiche, wo ja sehr viel noch so dunkle Wolken, wo geht's hin und wer weiß, wo das alles noch endet, so sinngemäß, dann sind wir heute auf einer ganz anderen Stufe. Die Stimmung ist eher positiv, tendenziell und wo können wir es wird auch über Deals gesprochen, wir haben ja jetzt das Glück gehabt, letzte Woche selbst einen sehr großen Deal.
Und die auch nicht die Vokabel Distressed enthalten?
Absolut, okay. Genau. Überhaupt nicht. Und deshalb, also, ist auch kein klassisches opportunistisches Thema, auch kein super Core, ne, aber irgendwo so im Core-Plus-Bereich gibt es eine Menge guter Deals und es gibt auch Kapital und jetzt muss man die Dinge zusammenbringen. Und ich bin tendenziell positiver Stimmung.
Herr Becker, ich kenne Sie, trotzdem müssen Sie sich für unsere Hörer kurz vorstellen. Das wäre super.
Sehr gerne. Berthold Becker ist mein Name. Ich bin Geschäftsführer von TSC Real Estate. TSC Real Estate ist ein Investment- und Asset Manager mit circa jetzt mittlerweile knapp 2 Milliarden, also 1,9 Milliarden Assets under Management, mit dem nahezu ausschließlichen Fokus und Schwerpunkt auf den Bereich Senioren, Gesundheitsimmobilien und auch mittlerweile Life Science, was für uns aber eigentlich auch nur eine Infrastruktur des eigentlichen Gesundheitsmarktes darstellt. Und deshalb haben wir uns seit jetzt knapp mittlerweile 3 Jahren damit sehr intensiv beschäftigt.
Ja. Trotzdem steht auf Ihrer Homepage aber auch Gewerbe, also die anderen Assets kommen da irgendwie auch vor.
Arrondierend. Und vielleicht müssen wir das tatsächlich auch ändern, weil wir sind irgendwann mal, haben wir uns gegründet und dann haben wir gesagt, wie stellen wir uns auf? Und meine Uridee war selbst zu sagen, wir machen Silos, nutzungsartenspezifische Silos, habe ich aber sehr schnell über den Haufen geworfen und gesagt, das ganze Thema Senioren- und Gesundheitsimmobilien ist so breit und bietet so viel nachhaltiges Potenzial und ist auch so vielschichtig, dass wir uns voll darauf konzentrieren. Und natürlich gibt es auch in dem Zusammenhang, gerade wenn ich jetzt zum Beispiel denke an nicht mehr marktgängige Büroobjekte, die ein Umwandlungs-Konversionspotenzial in medizinische Nutzung und arrondierend in dem Zusammenhang haben, dann interessieren uns solche Dinge natürlich auch. Und deswegen steht es im Wesentlichen auf der Webseite, weil wir, wenn wir das nicht hinschreiben, von Maklern überhaupt nicht in die Schublade fallen,
okay,
dass wir auch mal für ein Büroobjekt, was leer steht, in Frage kommt. Ne? Aber eigentlich ist unser Kernthema Senioren, Gesundheit und Life Science. Dieser Komplex mit allem, was dazugehört, das ist unsere Kernkompetenz im Sinne eines Investment- und Asset Managers, Kapital zu finden, die richtigen Investitionsopportunitäten zu finden, diese zu strukturieren und die beiden Dinge zusammenzubringen. Wir verstehen uns nicht als Makler, überhaupt nicht. Wir verstehen uns aber auch nicht als reiner Verwalter, Manager von Immobilien, sondern explizit Kapital, Investitionsopportunitäten finden, Kapital finden, die beiden passend zusammenzubringen und das Ding bis zum Ende auch zu begleiten.
Okay, auch über eine KVG-Struktur dann? Oder?
Wir sind selbst nicht reguliert, haben, okay. haben wir uns auch explizit überlegt. Wir haben eine Schwester allerdings, mit der wir nicht konsolidiert sind, das ist eine Schwestergesellschaft, weil die Anteilseigner teilweise die gleichen sind, die sind in Luxemburg AFM, legen Fonds auf, über die wir auch Vehikel auflegen oder über Partner auch deutsche Vehikel auflegen oder eben Geld, Kapital suchen, Investitionsopportunitäten suchen, aber letztendlich die Investition auf das Buch des Kapitals in Form von Fonds oder auch Direktinvestitionen investiert wird und wir dann sozusagen dann am Ende nach wie vor ein Dienstleister bleiben und kein Investor.
Auf welcher Seite haben Sie mehr zu tun? Auf der Kapitalseite oder auf der Immobilienseite?
Auf der Immobilienseite, weil es gibt ja so einen Spruch, hast du einen Deal, hast du das Mandat. Na, klar gibt es dann auch immer wieder die Situation, wo Kapital sagt, ich suche und wir haben keine Deals. Mhm. Das ist tatsächlich so, aber man muss dem Grunde nach sehr und permanent die Ärmel hochkrempeln, im Markt sehr tief verwurzelt sein und zu sehen, wo fängt ein Pflänzchen an zu wachsen, wo kann ich vielleicht eine Struktur, die Betrieb und Immobilie beinhaltet, in einem vielleicht aufteilen. Ich suche jemanden, der den Betrieb übernimmt, ich teile unterzeichne dann einen langfristigen Mietvertrag und habe dann die Immobilie substanziell im Wert gehoben und so weiter. Also man muss sehr tief auf der Immobilienseite im Markt und kreativ investmentstrukturell denken und sich einen Case, eine Strategie, ein Portfolio, Businessplan aufbauen und dann zu Kapital gehen und sagen, pass auf, das ist es. Es gibt auch andere Zeiten, gerade gab sie, wenn Kapital günstiger ist, dann kommen mehr Investoren und sagen, wir haben so und so viel Kapital, das wollen wir investieren, bitte macht uns eine Strategie und dann geht auf die Immobiliensuche. Das ist aber eigentlich schon länger nicht mehr der gewünschte Case, sondern das Kapital sagt, welche Deals hast du, wo kann ich investieren und ja, wir machen eine Strategie, aber ich will auf jeden Fall erstmal was anfassen können, mindestens einen Teil davon, auf Basis dessen wir dann weitergehen. Das heißt, Immobilien ist wichtig, im Markt verdrahtet zu sein und auch da ganz offen, natürlich haben wir uns im Rahmen der Entwicklung der letzten ein, zwei Jahre überlegt, wenn denn keine Transaktionen stattfinden, ich sag mal ganz platt, ein bisschen despektierlich, schmeißen wir die Leute aus unserem ganzen Investment- und Akquisitionsbereich raus, reiner Fokus auf das Minimum.
Der Klassiker, und nur
Risiko hätte auch schief gehen können, aber ich glaube, wir waren damit richtig, das nicht zu tun, weil wir nämlich genau dann komplett vom Markt weg gewesen wären. Wir hätten keine Opportunitäten mehr gefunden, wir hätten nichts mehr angeboten bekommen, wir wären nicht mehr in Diskussion gewesen und hätten irgendwann Leute uns wieder einstellen müssen für teuer Geld und dann hätte es gedauert, bis wir wieder am Markt sind. Und die Bewerter, also Bewerter sagen immer, ich bin...
Hi, hereinspaziert. Wir machen hier immer fliegenden Wechsel, komm mal rein.
Ich bin auch gleich weg. Die Bewerter sagen ja immer, ja, wir haben... wir brauchen die Comparables und so, also wir brauchen Vergleichsfälle, damit wir einen Wert identifizieren können. Wir stellen regelmäßig fest, das ist auch keine wertende Aussage, wir stellen fest, dass die Bewerter ja mitnichten Comparables haben, sondern weil sie nicht am Markt aktiv sind. Ne? Die habe ich nur, wenn ich sehe, wozu wird was angeboten. Kann ich in Bieterprozessen mal mitgehen. Zum Beispiel Preisentwicklung jetzt über die letzten zwei, drei Monate. Wir haben ganz bewusst mal ziemlich aggressiv gepreist an manchen Stellen, um mal den Markt zu testen. Ne? Wo, wie weit geht es noch runter? Sind wir am Boden angelangt? Und haben jetzt in den letzten zwei, drei Monaten in drei, vier Prozessen gemerkt, nein, wir sind nicht mehr dabei. Und zwar nicht jetzt gerade so Zweiter, nein, Dritter, Vierter irgendwie. Ne? Haben wir gemerkt, oh, da scheint es eine gewisse Entwicklung, die so seitwärts gehen. Die Preise fallen nicht mehr ins Unendliche, zumindest jetzt auf unser Segment, fallen nicht mehr ins Unendliche. Und das scheint eine gewisse Bodenbildung erreicht zu haben. Ne? Und das merkt ja ein Bewerter gar nicht. Wenn man nicht aktiv am Markt ist, hat man solche seismografischen Tendenzen, kriegt man nicht mehr mit. Ne? Und deshalb nochmal zu dem Themenfeld. Immobilie, da muss man wirklich sehr nah am Markt sein und dann findet man auch das Kapital dafür.
Herr Becker, vielen Dank, dass Sie dabei waren und wir haben den Staffelstab schon quasi übergeben.
Perfekt.
An super. Herrn Tolkmit.
Ich danke Ihnen. Alles Gute.
Mich ja. Ebenso, ne?
Bis bald. Also, sprichwörtlich lassen Sie sie nicht grillen, weil es ist hier sehr warm. Ja, sehr
bullenheiß.
Alles Gute, vielen Dank. Ja.
Dankeschön. Herr Tolkmit, mögen auch Sie sich kurz selbst vorstellen, damit wir wissen, wer jetzt quasi, wessen Stimme wir jetzt hören.
Ja, Jens Tolkmit, ich leite den Verband Deutscher Pfandbriefbanken, den Verband der führenden Immobilienfinanzierer im Gewerbe- und Wohnbereich in Deutschland.
Wir haben gerade schon gefragt, das war meine Einstiegsfrage, die wievielte Expo Real ist es für Sie?
Also ich bin jetzt seit 15 Jahren im Job, es ist nicht die 15. Ich würde mal sagen die 10.
Okay, ja. Und so vom Ranking her, wir haben gerade so ein Ranking aufgebaut von 1 bis, das ist total Mist, bis 4, yeah, die Shampoos Flaschen knallen. Wo würden Sie das einordnen?
Also bei dem, das ist total Mist, Expos war ich nicht dabei. Das waren die, wo ich gerade kam. Ich würde sagen, wir befinden uns so, ich kann es nicht skalieren, aber ich bin eigentlich über den Verhalten positiven Look vieler, mit denen ich heute rede, hier überrascht. Hängt natürlich davon ab, was sie genau machen und so weiter, aber ich habe den Eindruck, oder ich war eigentlich mit der Erwartung hergekommen, dass es kritisch ist.
Okay, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Das heißt, auch die letzte Mitteilung der Bundesregierung, die nochmal quasi die Wirtschaftsprognose als negative gedreht hat, hat die Marktteilnehmer nicht wirklich tangiert.
Vielleicht ist es noch zu kurzfristig seither. Ja, ich glaube schon, dass das ein Faktor ist, den man am Horizont sich angucken muss, und das werden die Marktteilnehmer auch tun. Ist ja logisch. Ich habe nur den Eindruck, ansonsten ändern sich die Faktoren in eine Richtung, die dafür spricht, dass der Markt wieder in Gang kommt. Und das mag nicht heute sein, das mag nicht morgen sein. Und es wird sicherlich im Wohnbereich früher sein als im Gewerbebereich. Aber die Renditen sind ordentlich gestiegen, die Zinsen haben sich stabilisiert. Es sind offen Fragen, die es weiterhin gibt, aber für mich eigentlich der Beginn einer Grundlage dafür, dass es in den Markt wieder aufwärts geht, wobei man sich überhaupt keine Illusion machen sollte, dass die Bedingungen wieder so werden wie unter der Nichtzinsphase der EZB. Das war eine 12-jährige Sondersituation, die kommt nicht wieder. Also ich kann zumindest nicht erkennen, dass sie wieder kommt.
Das ist ja positiv.
Also und das ist absolut positiv. Aber ich habe manchmal den Eindruck, auch wenn über Zinsschritte der EZB spekuliert wird, man würde sich eigentlich diese Phase wieder herwünschen und man empfindet irgendwie die heutige jetzt rein Zins, ne? Ich gucke als Bankenvertreter natürlich aus der Zinsecke darauf, man empfindet die heutige Zinssituation als irgendwie ungewöhnlich. So ist es eigentlich. Ja, es gab weitaus höhere Zinsen, da waren die Preise auch niedriger. Aber was wir meiner Meinung nach nicht kriegen werden, jetzt mal jenseits irgendwelcher Schocks, die wir also uns alle nicht wünschen, ist ein Zinsniveau, wo ja nicht nur der Zins bei, also jetzt im Falle der Immobilienfinanzierung, der 10-jährige Zins bei 1% lag, ja, sondern wo auch die Risikoprämien für unterschiedliche Teile der Immobilienfinanzierung einfach total zusammengedrückt waren, ja, aufgrund anderer Maßnahmen, auch der EZB, hat die Situation.
Naja, wenn Sie 10 Jahre lang das Kind mit Zucker füttern, dann ist es
irgendwann so süchtig. Ist es.
Ja, genau. Ja. Ja. Und diese Sucht muss man erstmal überwinden.
Genau. So, ja. Genau so ist es.
Trotzdem, glauben Sie, dass der Markt ein Stück weit ein anderer wird? Wird es andere Marktmechanismen geben? Weil der deutsche Markt ist ja schon klassisch Pfandbriefbank geprägt,
ja.
Und trotzdem gibt es immer wieder die Leute, die sagen, Mensch, wir brauchen auch da eine Aufweichung, was Kapital angeht. Schließlich sind viele hier auf der Suche nach Kapital.
Ja, ich habe eher den Eindruck, dass wir im Moment in so einer Restart-Phase sind, die man irgendwie bewerkstelligt bekommen muss. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sich grundsätzlich an der Finanzierungsform im Markt was ändert. Schon allein deswegen, und ich meine, man muss es sagen, die Pfandbriefbanken, immobilienfinanzierende Banken überhaupt, wir geben ja typischerweise Finanzierung im erstrangigen Bereich. Ja. Also bis 60% LTV, vielleicht etwas höher. Sicherlich in der Wohnungsfinanzierung auch höher, im Gewerbe weniger. Und ich glaube, das wird auch zukünftig so sein. Und das wird deswegen so sein, weil es einfach, wenn ich mir so überlege, die Konditionen, die Pfandbriefbanken anbieten können, das gilt aber für einlagenfinanzierende Banken auch, sind einfach wirklich günstig. Und wer an die Stelle treten sollte, ist mir nicht klar. Ich bin gespannt, muss ich auch sagen, ich bin gespannt, was sich sozusagen im hinteren Teil einer Finanzierung tun wird. Ja, da wo in dieser geschilderten Ausnahmesituation...
Mezzanine und Co. Ja.
Genau. Wo in der geschilderten Ausnahmesituation der letzten, also der 12 Jahre bis 2022, ja, also wie gesagt, erstens der Zins niedrig war und zweitens die Risikoprämie auch. Ja. Und da war das natürlich ein interessantes Modell. Aber ob diese Zeit wiederkommt, ich hatte es ja schon gesagt, ich persönlich glaube es nicht. Und mir ist im Moment nicht klar, wobei ich das mit aller Vorsicht sage, weil ich jetzt auch nicht täglich im Markt bin. Ja? Wir sind ein Verband. Ich vermag nicht zu erkennen, dass sich unter den neuen Finanzierungsbedingungen im neuen Zinsumfeld in diesem Segment etwas herausbildet, wo in großen Volumen zu wettbewerbsfähigen Konditionen Finanzierungen gemacht werden können, die dann dazu führen, dass sich das Projekt, was man finanzieren will, auch nicht. Also das scheint mir jedenfalls im Moment noch nicht der Fall zu sein. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, und deswegen bin ich da so optimistisch, ich glaube, diesen Erstrang und ein bisschen darüber hinaus, den die Bank anbieten kann, aufgrund ihrer günstigen Refinanzierung, die es ja dann erlaubt, günstige Finanzierung zu machen. Ich wüsste nicht, wer da in die Stelle tritt.
Wie, wenn Sie mit Ihren Mitgliedern sprechen, wie sind die drauf? Also sind die eher positiv gestimmt? Sagen die, wir werden da schon ein Thema im Bestand auch? Oder
wir werden was?
Haben die auch ein Thema im Bestand vor allen Dingen?
Naja, also die agieren mit der gebotenen Zurückhaltung. Das werden die nach meiner Wahrnehmung auch noch weiterhin machen. Ich habe den Eindruck, die nehmen auch wahr, dass sich im Markt langsam wieder Interesse anfängt zu entwickeln. Das ist ja auch nicht zuletzt eine nachfragegetriebene Frage. Ne? Klar, also Banken agieren anders, agieren vorsichtiger, Banken sind Regulierung ausgesetzt, die sie auch dazu zwingen, vorsichtiger zu agieren. Das trägt vielleicht auch nicht dazu bei, dass die Nachfrage dann in die Höhe schnellt. Oder anders gesagt, sie wäre vielleicht da, wenn die Konditionen andere wären. Ja? Aber was ich höre, ist, der Markt beginnt sich zu entwickeln. Die Renditen kommen in einen Bereich, der, also wo es sich für einen Investor wieder lohnt, sich das anzugucken. Ja, ich glaube, alle sind sich auch bewusst, dass es nicht die gleiche Situation geben wird wie bis 2021 beziehungsweise Mitte 2022. Ja, so ist die Situation. Und was den Bestand angeht, da gibt es natürlich Herausforderungen. Das kann man ja ablesen, auch in der Risikovorsorge, die die Banken bilden. Ja. Aber ich glaube, ich würde nicht unterschätzen, und das ist immer eine Botschaft, die wir bei dem Thema mitsenden, ich würde nicht unterschätzen, dass manche Bank heute und eigentlich die ganze Krise hindurch wahrscheinlich mit dem ein oder anderen Engagement anders umgegangen wäre, als das so ein Bankaufseher so vorschwebt. Und dass das den Markt vielleicht in seiner Erholung auch etwas einschränkt.
Aber die Banken sehen Sie im nächsten Zyklus nicht mehr als einen möglichen Risikofaktor des ganzen Konglomerats, wie wir das früher...
Ich glaube, das kann man uneingeschränkt sagen. Wir haben jetzt seit der großen Finanzkrise, wo die Banken ganz anders finanziert haben, viel höhere Ausläufe, ja, haben wir so viel Regulierung bekommen. Banken haben Eigenkapital gebildet, Banken haben in anderen Bereichen Regulierung bekommen. Das hat sie vorsichtiger werden lassen. Sie sind auch aus Eigeninteresse, aus den Erfahrungen vorsichtiger geworden, aber die Regulierung hat ihren Anteil gehabt. Und ich glaube, ich bin mir wirklich sicher, dass das Banken, und das sagt nebenbei auch die Bundesbank, ja, und die BaFin letztlich auch, dass Banken heute in der jetzigen Situation stabil sind und gut kapitalisiert sind und auch wissen, mit den Risiken umzugehen. Und dann fangen die Nuancen an, wo man sich fragen muss, was kann man denn vielleicht noch mehr machen aus Sicht der Aufsicht und ist das wirklich nötig? Und da sind wir wahrscheinlich, haben wir eine andere Position, als es die Aufsicht hat. Aber ich sehe bei Banken ein grundsätzlich anderes Finanzierungsverhalten, als wir es 2008 gesehen haben. Denn ehrlich gesagt ist das natürlich auch ein bisschen Teil der Herausforderung, weil ich nicht glaube, dass Banken die Ausläufe, die sie bislang nicht finanziert haben, oberhalb von 60%, dass Banken die ohne weiteres zukünftig finanzieren, weil dafür die Regulierung nicht ausreicht. Die Regulierung hat wesentlich dafür gesorgt, dass die Ausläufe von Banken runterkommen. Das ist unter dem Gesichtspunkt der Stabilität auch alles gut. Aber die Erwartung, dass jetzt, nachdem wir sozusagen diese Nichtzinsphase bis 2022 abgelöst haben und wieder steigende Zinsen haben und irgendwie, ich hatte es vorhin schon gesagt, nach meinem Eindruck, die Finanzierung im nachrangigen Teil vielleicht nicht mehr so zur Verfügung steht, wie es mal war, dass das jetzt die Banken tun, das würde ich bezweifeln.
Also Sie glauben, dass der nächste Zyklus klassisch 60% LTV, keine Non-Recourse-Geschichten,
also
dann kommt der Sanin wieder?
Ja, genau, den Teil meine ich. Ja? Und kommt er wieder und ist derjenige, der es ersetzt oder so, ist das sozusagen ein Kreditinstitut? Und da
der Pfand spielt auch eine immer größere Rolle.
Ja, bin ich mir nicht so sicher. Ja, die Frage ist, also die Frage, die ich nicht beantworten kann, das ist eine wirkliche Frage, in einem Umfeld, wie ich es vorhin geschildert habe, niedrigste Zinsen, niedrige Risikoprämien. Ja, da kann man im hinteren Teil problemlos finanzieren. Und es gab auch viele Interessenten, die ihr Kapital zur Verfügung gestellt haben, weil es an anderen Anlagemöglichkeiten schickte und einfach mangelte. Und jetzt haben wir aber eine andere Situation. Wir haben viele Anlagemöglichkeiten. Wir haben eine andere Situation auf der Zinsseite. Wir haben eine andere Situation bei den Risikoprämien. Und es mag sein, dass es einen Markt dafür gibt und dass dieser Markt auch wächst. Ich habe noch nicht für mich, also mir ist der Beweis noch nicht erbracht worden, dass das in einer Weise erfolgen kann, die sozusagen über einen gesamten Investitionszeitraum eine Investition trägt. Und da habe ich nur gesagt, da werden die Banken möglicherweise nicht einsteigen, ob die jetzt bis 60 oder bis 70% finanzieren, das wird man sehen, aber die werden nicht einsteigen in dem Bereich, den sie vorher regulatorisch bedingt, also aus dem sich zurückgezogen haben. Das ist ja das Phänomen, was wir seit der Finanzkrise gesehen haben.
Heißt, Sie rechnen auch mit einem klassischen Zyklus, der da jetzt kommen wird? Also Zins spielt wieder eine Rolle, der wird sich wo einpendeln?
Jetzt, also wir gehen im Moment gehen wir davon aus, dass es sich da einpendelt, wo er jetzt ist. Und wir gehen auch davon aus, dass sich jetzt mal vorausgesetzt, die Zentralbank macht nicht eine ähnliche Entwicklung nach unten durch mit ihrem Zins, wie sie es vorher nach oben gemacht hat, dass der ein oder andere Zinsschritt psychologisch total wichtig ist, weil der Markt merkt, es geht nicht mehr aufwärts und ich habe wieder so eine gewisse Planbarkeit, aber dass der jetzt an dem Zinsniveau am langfristigen Ende wirklich was ändert, das bezweifeln nicht nur wir im Verband, das bezweifeln unsere Institute auch. Das heißt, die gehen eigentlich alle davon aus, dass es eine Seitwärtsbewegung gibt. Und dass man so im Prinzip sagen kann, irgendwo risikofreier Zins plus 2%. Und dann sind wir bei 4.
Das heißt, jeder Schritt, der jetzt kommt, egal in welche Richtung, ist reine Marktpsychologie. Weil
ja, es kommt auch an. Also ich würde sagen, persönliche Meinung, ich würde sagen, so wie wir es gesehen haben beim Zinsanstieg, wenn jetzt eine Zinssenkungswelle käme, was sie nicht tut, und wir sind ja auf einem Zinsniveau, was jetzt nicht völlig ungewöhnlich ist, und man kann eigentlich das Zinsniveau, was man die letzten 12 Jahre gesehen hat, nicht als normal ansehen. Wenn also eine solche Welle käme, dann hätte das sicherlich auch Effekte auf das lange Ende des Marktes. Aber der eine oder andere Zinsschritt hier und der andere da, das wird nicht dazu führen, dass sich am langen Ende viel bewegt. Ich meine, wir haben das Gegenteil gesehen. Die EZB hat sich nicht bewegt im letzten Herbst und die Zinsen am langen Ende sind um 80 Basispunkte runtergegangen. Also insofern glaube ich, bisweilen, wenn man so spricht, hat man den Eindruck, ich weiß gar nicht, ist das ein es ist eine Hoffnung, die da zum Ausdruck kommt oder so. Aber man hat den Eindruck, jetzt muss die EZB nur weitermachen und dann werden die Zinsen auch runterkommen, würden wir so in dem Maße nicht sein.
Wenn Sie von der Messe fahren am Mittwoch oder Samstag, wann auch immer, mit welcher Schlagzeile würden Sie von dieser Messe fahren?
Schwierig. Ich würde sagen, ist auch sehr unterschiedlich, ne, mit wem Sie sprechen und so weiter. Aber ich würde sagen, weniger der Eindruck ist weniger negativ, als vielleicht zu erwarten war. Und man scheint ein bisschen im neuen Normal anzukommen. Das hat man nach der letzten Messe auch schon gesagt.
Genau. Genau.
Ja, ja, weil genau so. Der Immobilienmarkt ist, sagen wir immer, der Immobilienmarkt ist eben ein Markt, der ein bisschen, also der eine Anpassungsgeschwindigkeit hat, die sich nicht ganz mit der messen kann, wie es im Kapitalmarkt ist. Vielleicht ist es da genauso. Ja. Dass man schlicht und einfach Zeit braucht und Prozesse beobachten muss, wie sie sich entwickeln, und dann kann man auf der Basis Entscheidungen treffen. Aber ich habe so den Eindruck, dieser Trend, der verfestigt sich, und das wäre ja ganz positiv. Und wenn Sie mit jemandem sprechen, der im Wohnen engagiert ist, ist also auch nicht toll, aber es ist eine andere Stimmung als vielleicht noch in manchen Bereichen. Und das nehmen wir ja auch wahr. Also das nehmen wir auch in unseren Zahlen wahr. Auch aus dem, was unsere Institute sagen.
Also letztes Jahr habe ich geschrieben, das war die ehrliche Messe, weil alle über ihre Probleme auch sprechen mussten, weil jeder, der keine Probleme hat, der lügt. Ja? Ja. Das ist in diesem Jahr schon deutlich anders, wahrscheinlich sehr viel lösungsorientierter tatsächlich.
Würde ich auch sagen. Also das ist so mein Eindruck bisher. Du wärst jetzt ein paar Stunden alt.
Ja, die Hälfte ist schon fast rum, ehrlich gesagt. Ja, der Abend ist noch relativ wichtig.
Genau.
Am Tresen kommen die echten Gespräche.
Okay.
Ja, das stimmt.
Ja, ich glaube, es gibt weiterhin Herausforderungen, die sind auch allen bekannt. Es gibt auch die Segmente, die sind allen bekannt. Und es gibt auch, wenn Sie sich im Gewerbebereich Büro ansehen, es gibt immer noch offene Fragen, die kann im Moment niemand beantworten. Und ich würde sagen, der Realismus hat sich verstärkt.
Sie sehen aber keine dystopischen Szenarien, nee, wie manch anderer Journalist, gerade aus dem ostwestfälischen Raum, sie vielleicht sieht. Ja.
Was sieht er für welche?
Also zumindest, ne, wenn man den Immobilienbrief liest, und das tun wir ja ab und zu, dann sieht man da schon sehr dystopische
Bilder. Ja, das sehen wir nicht. Also das sehen unsere Institute nicht, und das können wir, das sind immer zwei Sachen. Das eine ist, sehen unsere Institute nicht. Das andere ist, wir können es auch aus unseren Zahlen nicht ablesen. Es sind offene Fragen, und es wird sicherlich zu einer Ausdifferenzierung objektspezifisch kommen. Aber wir gucken immer auf den aggregierten Gesamtmarkt, und also dystopisch.
Jetzt könnte man sagen, Sie sind ein Verband, Sie könnten auch zu Hause in Berlin bleiben. Warum kommen Sie zur Expo?
Weil es für uns, ich würde für uns in Anspruch nehmen, wir sind der...
Kommen Sie gerne in die Sauna, es ist kein Problem. Sie sind herzlich willkommen. Es ist wahnsinnig warm hier drin.
Nein, sowas.
Ja. Oh, bei Ihnen ist echt warm hier.
Ja, es ist ziemlich warm hier drin. Gar nicht, das Ding auf Heizung eingestellt.
Wir sind ein sehr marktnaher Verband. Auf der Aktivseite unserer Institute, also im Kreditgeschäft, wie aber auch im Kapitalmarkt. Und deswegen ist es extrem wichtig, die Stimmung aufzufangen. Und gleichzeitig sind wir auch ein Verband, der, glaube ich, zahlenmäßig viel zu bieten hat zum Immobilienmarkt, und das ja auch regelmäßig tun. Und ich würde auch für uns in Anspruch nehmen, es gelingt uns, das ein bisschen versachlichen zu tun, um eben der einen oder anderen Dystopie vorzubeugen. Ja. Und auch das ist eine wichtige Aufgabe hier, darüber zu berichten und darüber zu sprechen.
Herr Teubmann, vielen Dank für Ihre Zeit.
Dankeschön.
Damit haben wir Sie den Staffelstab quasi an die nächste Gästin übergeben.
Ja.
Vielen Dank, dass Sie beide meine Gäste waren.
Dankeschön.
Danke dir.
Danke.
Und bis bald.
Tschüss, bis bald.
Vielleicht lassen wir die einmal, sollen wir die kurz auflassen?
Gerne, ja.
Da müssen Sie mir nur eingefallen, für das Mikro gleich in die Hand nehmen,
ja,
weil da sind zu viele Geräusche einfach da.
Dann nicht
bei. Aber es ist wahnsinnig warm.
Brutal hier drin.
Brutal?
Also wenn jemand seine Viren hier lässt, dann hier.
Tatsächlich, ich möchte am Wochenende in Urlaub fahren. Ich hoffe,
das ist aber ein schlechtes Timing.
Ja, das ist ein ganz schlechtes Timing, ehrlich gesagt. Mögen auch Sie sich kurz selbst führen.
Ja. Oh.
Ja, das sollte eigentlich nichts passieren. Nee, dann nimm nur auf.
Okay. Passt alles. Ja. Alles klar. Ja, mein Name ist Sandra Ludwig. Ich bin bei JLL Head of Retail Capital Markets für Europa und bin seit vielen Jahren bei JLL, habe ursprünglich mal das deutsche Retail-Geschäft verantwortet und bin jetzt seit knapp 2 Jahren für Europa zuständig.
Perfekt. Frau Ludwig, wir haben gerade so ein kleines Einstiegsfrage, war immer die wievielte Expo. Ist es bei Ihnen?
Ich habe mich das tatsächlich heute Morgen gefragt. Ich glaube, 15.
Wow, das ist ja schon ordentlich.
Also ich weiß noch, dass wir tatsächlich, glaube ich, 3 Hallen hatten. Oder 4.
Wow. Okay, ja.
4 vielleicht. Also immer nur A1 bis B2.
Und bis B, genau. Und dann irgendwann gab es mal ganz viele Hallen mit C3 und so einem ganzen Kram, als die ganzen, also, dass die Russen hier eine ganze Halle hatten und sowas.
Also ich glaube, 2006, 2007 muss irgendwann die erste gewesen sein. Das wird dann sogar noch länger her.
Ja, ja. Und wir haben ein kleines Ranking aufgestellt.
Ja.
Wir haben 4 Kategorien. Von 1 ist depressiv, die Welt geht unter. Bis hin zu 4, die Champagnerkorken knallen und die Party kann nicht groß genug sein. Wo würden Sie es einordnen? Deswegen haben wir auch nur 4 genommen, damit es keine goldene Mitte gibt.
Ich wollte gerade sagen 3-.
Okay.
Also tatsächlich, ich würde auf keinen Fall 4 sagen. Und ich hatte gerade, ich habe gerade auf einem Panel in London letzte Woche gesprochen. Und da war die Abschlussfrage genau so ähnlich. Haben wir eine Jahresendrallye? Und die anderen Kollegen waren alles Investoren aus UK, die da saßen, oder amerikanisches Private Equity. Und ich war die Erste, die geantwortet und habe gesagt, eigentlich nein. Also sagen wir mal jein. Und alle anderen haben gesagt ja. Und der Letzte in der Runde sagte sogar, wir sind mittendrin.
Okay.
Und dann wurde es hinterher zusammengefasst und dachte, ja, ja, die Deutsche hat ihr deutsches Ja gesagt. Und habe ich gesagt, nein, das habe ich nicht gesagt. Also ich würde nicht diese Champagnerkorken-Endrally sehen, aber wir sind in einem definitiven Plusmarkt. Also wir sehen, dass wieder viel mehr Liquidität in den Markt kommt. Wir sehen viel mehr Interesse. Und ich würde auch sagen, dass jetzt hier mehr Gespräche geführt werden über, ich habe x Millionen Kapital und will investieren. Letztes Jahr war eher so, ich würde gerne investieren, okay, aber ich habe kein Kapital.
Okay.
Oder ich habe ein Problem.
Wo kommt das Kapital her?
Also es kommt jetzt ganz unterschiedlich her. Also ganz viel Value-Add-Kapital, was ich aus international, übersee, amerikanisches Kapital, angelsächsisches Kapital in general. Wir sehen aber tatsächlich auch erstes Kapital, was aus Australien kommt. Wir sehen Middle East auch tatsächlich, aber Renditeanforderungen sind andere als das, was wir hier so in Deutschland kennen. Und letztes Jahr waren wir in Deutschland ja so ein bisschen als die mit den Sticky Yields verschrieben, ja, die sich immer nicht bewegt haben, und das ist tatsächlich etwas, was wir jetzt anders sehen. Also wir haben ja eine Bewegung in den Yields gesehen und wir haben auch alle lernen müssen, dass die neue Realität eine andere ist in den Preisen. Und jetzt ist es zum Beispiel so, wir haben gerade erst jetzt zum Quartal die Yields zum Beispiel, also die Prime Yield für Logistik, um nur 10 Basispunkte wieder gesenkt. Also das sehen wir nur ganz, ganz wenig bisher, aber wir sehen, dass der Druck auf die Produkte stärker wird.
Das heißt, wir sehen eine Seitwärtsbewegung, wir gehen in eine Seitwärtsbewegung über des Marktes.
So würde ich sagen, zur Seitwärtsbewegung und einzelne, also zum Beispiel UK haben wir gerade für Retail Parks, also Fachmarktzentren, die Yield um 10 Bips nach unten genommen, hier Logistik, andere bleiben stabil, aber wir sehen nicht mehr auf dieses, oh, ich bin froh, wenn ich einen Bieter habe, sondern wir können auch einen Wettbewerb schaffen. Nicht für jedes Produkt, aber es geht.
Jetzt sind Sie Retail-Expertin und man hat das Gefühl, bei Retail passiert was, also da scheint jetzt nicht so wie bei Wohnen vielleicht, da spricht man nicht so oft drüber, aber wenn man über Retail spricht, dann eigentlich eher mit leuchtenden Augen als mit depressiven Augen. Sehen Sie das auch so in Ihren Gesprächen?
Also tatsächlich, im Moment ist es so, dass wir nicht mehr das hässliche Entlein sind, wo keiner drüber sprechen wollte, sondern wir kriegen viele Anfragen, wir sehen viel Retail-Dynamik in Europa, in Deutschland jetzt auch. Wir hatten das gerade in der Pressemeldung, die ersten Shopping-Center, die jetzt in Deutschland endlich nach 18 Monaten wieder verkauft wurden. Das hatten wir lange nicht.
Wahnsinn, ja, ja.
Insofern sind wir wirklich sehr positiv diesbezüglich, aber Spanien hat zwar schon früher angefangen. Also wir haben Ende letzten Jahres schon die ersten Transaktionen in Spanien gesehen und da ist im Moment der Markt voll mit Centern und Fachmärkten und größeren Hybridzentren, die auch wirklich traden. Also es ist nicht nur Angebot da, sondern es gibt auch Transaktionen. Und das stimmt ziemlich zuverlässig.
Funktionieren auch, glaube ich, ganz gut.
Ja, aber ich finde, in Deutschland funktionieren die ja auch. Ist ja jetzt nicht so,
die Fachmarktzentren, ja, ja, absolut. Die Shoppingcenter haben nach wie vor ein kleines Problem.
Das kommt, glaube ich, auf das Shoppingcenter an.
Ja, so ein Skyline Plaza, gut, da wird jetzt endlich mal rein investiert. Ja, aber ich war vor.
Das lag aber daran, dass wir Corona hatten und das Publikum kommt, sollte aus den umliegenden Büros kommen, ja, und die waren halt alle nicht da. Und bis heute, wie viele sind im Homeoffice? Das ist, glaube ich, ein bisschen das Thema.
Nicht ganz einfache Lage natürlich für mich.
Also da wohnen einfach noch nicht so viele Leute und der Gallus ist nicht so unbedingt kaufkraftstark. Mhm. Ne?
Das ist so ein bisschen. Und das Europaviertel hat sich vielleicht nicht so dynamisch entwickelt, wie man sich das vielleicht erhofft hat.
Ja, ja, genau. Aber durch Investment und der Food Court ist sehr, sehr stark. Also ich glaube, da kommt schon jetzt einiges zusammen.
Klassisch, ne? Da gehen die Leute natürlich
dann. Genau, mittags, ja.
Ich war vor 3 Wochen in Lissabon und habe mir das UBO Einkaufszentrum, ja, das kennen Sie wahrscheinlich.
Ja. Colombo, auch ein ganz tolles Einkaufszentrum.
Ja, das war quasi das.
Das
gegenüber, Pendant, würde man sagen, ja, Konkurrenz.
Ja. Und bis Mitternacht geöffnet?
Ja.
Mhm. Alle Läden bis Mitternacht geöffnet.
Wahnsinn.
Und ich war nämlich vor 3 Wochen im Colombo das letzte,
okay,
Mal. Und da war tatsächlich der Food Court und ich bin um 21.30 Uhr hingefahren. Und um 22 Uhr habe ich ein Video vom Food Court gemacht. Voll. Voll.
Wahnsinn.
Ja. Also, und Familien, Kinder, alte, junge, alles.
Gut, das ist eine andere Kultur.
Ne? Man, also, geht abends, aber es ist bei uns unvorstellbar. Wenn ich bei uns abends in die Innenstadt, wenn ich in Frankfurt in die Innenstadt oder in Hamburg in die Innenstadt gehe, ehrlich gesagt, da sind nicht viele Leute. Wir versuchen das ja immer mit guter Gastronomie, aber wir haben auch zu wenig Wohnungen in den Innenstädten. Das führt dazu, dass nicht überall, aber gerade in den Großstädten, Berlin ist für mich ein anderer Schlag.
Ja, das stimmt. Ja?
Aber gehen Sie mal in London unter der Woche in die Stadt, da ist immer jemand, das ist voll. Also in den City-Lagen ist es, also im Westend ist es proppevoll. Die Bars, wir würden sie Kneipen nennen, die Pubs, ist es voll. Und das gibt es bei uns so nicht.
Die haben sich natürlich auch klassisch getrennt, städtebaulich, ne? Weil immer da wohnt man, da arbeitet man, da geht man einkaufen. Das vermischt sich immer mehr, aber es braucht auch einen kulturellen Wandel dadurch. Ne? Wenn man das vermischt, dann gibt es sehr schnell, nee, abends nach 22 Uhr bitte keinen Lärm mehr. Ja. Und diese ganzen Themen, die man da so hat, wenn die Investoren kommen, sagen die dann trotzdem, High Street finde ich trotzdem toll.
Also wir sehen tatsächlich in der High Street das Interesse, weil dort an die Lage immer geglaubt wird. Wenn ich in der Prime Location bin, dann habe ich ja auch eine Mischung aus einer Nutzung. Und ich kann ja neben die Galeria-Beispiele, die GKKs in den guten, top-deutschen Städten finden immer eine andere Nutzung. Mhm. Also Beispiel jetzt Hamburg, ja, da haben sie den alten Kaufhof, der nun von Tischmann zu Bayer entwickelt wird und es wird ein Multi-Use-Gebäude werden. Und sie haben immer die Möglichkeit, auch in den Obergeschossen die Mieten entsprechend zu bekommen, die sie brauchen, um entwickeln zu können. Problematisch ist es eher in den C- und D-Städten, wo ich in den Obergeschossen die Mieten nicht generieren kann. Das ist so ein bisschen die Krux der Innenstädte, wenn ich für einen Umbau so viel Geld brauche, dass ich dann eben eine hohe Miete entsprechend brauche.
Obwohl es auch da tolle Beispiele gibt. Ich wohne in Osnabrück. Eine sehr gut prosperierende Einkaufsstraße, ja, muss man sagen, mit dem, ja, L&T natürlich als
Magnet. L&T ist aber auch ein top.
Das haben die beiden super gemacht, muss man tatsächlich sagen. Die sind in Osnabrück eine Institution und viele, selbst aus Ostwestfalen, fahren mittlerweile gerne, ja, nach Osnabrück, weil sie sagen...
Und sind Sie schon auf der Welle gesurft?
Ich bin auch schon auf der Welle gesurft, ja, aber mir ist der Blick zu prominent. Ja, also wenn man sich da
alle nebendran
zum Affen macht und alle können es sehen, ist es ein bisschen schwierig. Ja. Aber ich kann es nur jedem empfehlen, es macht großen Spaß. Ja, ja, ja. Heißt aber, Sie gehen mit einem guten Gefühl von der Messe und sagen...
Also ich würde, also jetzt ist ja erst der erste Tag. Also ich habe so die Themen, die ich so höre, ist wirklich, wir wollen investieren und wir können noch nicht so viel, wie wir früher konnten, aber wir sind positiv und auch die, die noch Kapital einsammeln, sind eher positiv gestimmt und ich sehe auch neues Kapital. Also wir beispielsweise in Leipzig gerade ein Center verkauft und da hatten wir einen Investor, der hat zuvor noch nie in diese Art von Produkt im Real Estate investiert. Also es war ein First Mover. Und das, finde ich, ist schon ein Zeichen, dass dort wieder auch etwas geht. Ja. Also,
nicht wundern, das war irgendein Herr, der Glasflaschen an die Studiotür gemacht hat.
Genau, also insofern sind wir da sehr zuversichtlich. Und auf der anderen Seite würde ich aber noch nicht wieder davon ausgehen, dass wir in diesem Volumen unterwegs sind. Wir sind immer noch, also sind ja jetzt gerade bei, wir haben den?
Ja, alles gut, ich halte ihn einfach
um. Okay. Das war's schon. Wir sind tatsächlich jetzt gerade, wenn ich jetzt nur die deutschen Zahlen nehme, sind wir 5% über Vorjahres-Year-on-Year-Vergleich. Das heißt, wir sehen den Abtick, aber wir werden nicht jetzt das aufholen, was wir noch vor 2 Jahren, 3 Jahren an Volumen haben. Da brauchen wir nochmal ein bisschen Zeit.
Ist das denn gut? Strebt man das an, so ein Volumen wieder zu erreichen? Oder sagt man, es gibt es nicht irgendwo ein
Ich würde immer so einen 10-Jahres-Schnitt denken, ja. Okay. Und so ein 10-Jahres-Schnitt für mich so auf europäischem Level wäre so 260 Milliarden. Das ist so plus minus das, was man so über die Zeit gesehen hat. Das ist dann über alle Assetklassen hinweg. Und ich glaube, das ist realistisch. Ja, ich glaube tatsächlich nicht, dass wir werden nicht auf 0% Zinsen kommen und wir werden sicherlich auch nicht auf 1% kommen. Und insofern können wir diese Volumina gar nicht mehr sehen, weil ja die Investoren auf genügend Alternativen dann in anderen Investitionsanlageklassen sehen.
Jetzt reden wir da immer nur über Bestand bei Retail. Gibt es auch neue Produkte eigentlich im Retail-Bereich?
Es gibt Fachmärkte, es gibt Fachmarktzentren. Da gab es ja auch die ein oder andere Insolvenz beziehungsweise die ein oder andere Herausforderung. Definitiv sehen wir aber natürlich immer weniger Neubauprodukt, weil die Genehmigungen für solche Produkte von den Gemeinden oder Kommunen sehr restriktiv gehandhabt werden. Mhm. Weil eben die Flächen knapp gehalten werden. Deswegen ja, ein bisschen. Und es gibt auch tatsächlich immer mal den einen oder anderen Neubau-Supermarkt. Größere Objekte, also Neubau-Shopping-Center, würde ich im Moment eigentlich auch schon.
Gut, dann sagt man sowieso, in Deutschland ist der Markt da eigentlich gesättigt,
oder? Er ist
oder?
Gesättigt und ich glaube auch nicht, dass wir es brauchen. Da sehen wir eher dann im Bestand vielleicht teilweise Developments oder dass mal ein zweites oder drittes Obergeschoss umgenutzt wird. Solche Themen, also Entwicklungen innerhalb des Bestandes dann.
Jetzt hieß es vor ein paar Jahren noch, der Onlinehandel wird den deutschen Retailmarkt total zerstören. Das ist nicht passiert, muss
Nein.
man ja sagen.
Nein.
Wie wird sich das zukünftig entwickeln?
Also ich glaube tatsächlich, die Mischung macht es. Heute Morgen haben wir dazu gesprochen.
Einfach, rein speziell.
Hallo. Wir haben tatsächlich heute Morgen kurz dazu gesprochen. Ich habe gesagt, wie kommen unsere Kinder? Ja, die kommen über Social Media. Ja, also das heißt, der Retailer, der es hinbekommt, Social Media gut zu spielen. New Yorker ist zum Beispiel extrem gut darin. Und die haben eine extrem hohe Auslastung in ihren Läden, sind sehr expansiv immer noch. Und öffnen neue Stores, weil sie eben die Werbung in die richtige Zielgruppe schaffen und damit eben auch das junge Publikum kommt. Und auf der anderen Seite wird ja auch das junge Publikum irgendwann wieder älter. Und also ich glaube, die Mischung macht es. Also Multichannel ist das, an das, was wir glauben. Und die Retailer, die beides bespielen können, sind auch die, die erfolgreich sind. Und wir sehen überhaupt nicht mehr die Growth, also die Wachstumsraten, die wir vorher in den letzten Jahren, jetzt Corona hat das halt einfach wahnsinnig gepusht. Aber wir sind ja auch, wenn wir jetzt mal Lebensmitteleinzelhandel sehen, dann sind wir ja immer noch in so kleinen Nuancen an Wachstum. Da spielt nicht die Musik. Die Musik spielt tatsächlich da noch weiter stationär.
Frau Ludwig, vielen lieben Dank, dass
vielen
Sie
Dank. Danke für die Einladung.
Mein vorletzter Gast für heute waren. Vielen herzlichen Dank.
Hi.
Servus, schönen guten Tag. Und unser letzter Gast des heutigen Tages ist zumindest schon mal da. Ja.
Ein bisschen frische Luft.
Ja,
darum ist es auch so warm hier drin.
Es ist einfach wahnsinnig warm hier drin. Es ist
Danke.
Tschüss, vielen Dank.
Wahnsinn. Ich fange ja jetzt schon
das
an.
Das ist wirklich. Es ist Wahnsinn, ey. Seit 50 Minuten sitze ich hier drin und schwitze mir einen weg. Aber
oh Mann, ich habe schon gehört, dass du es eigentlich auch nicht mehr wiederholen wolltest.
Ich wollte es nie wieder, aber die Nachfrage kam leider sofort. Die Nachfrage. Von daher passt es schon.
Wahnsinn.
Meine Einstiegsfrage war: erstmal Jens Kreiterling. CEO, bist du CEO von Landmarken?
Vorstand, wir teilen uns das quasi auch. Wir haben nicht so
genau. Vorstand Landmarken aus Aachen. Schön, dass du mein letzter Gast des heutigen Tages bist.
Sehr gerne.
Die wievielte Messe ist es bei dir?
Boah, 17. Ich würde sagen die 18. oder 19.
Wow. Damit bist du der heutige Spitzenreiter auf jeden Fall.
Echt?
Allen
Dann habe ich mich verzählt. Ja. Nee, aber das muss stimmen. Ja.
Das kann gut möglich sein, ja. Also gibt es ja, glaube ich, seit Ende der 90er Jahre. Das kann gut hinkommen. Und wir haben so ein kleines Ranking gemacht. Von 1 bis 4. 1 ist total depressiv. 4 ist Champagnerkorken knallen.
Okay, alles klar. Ich würde sagen 2.
Okay. Wir waren zwischen 3 minus und einer 2, sind wir ganz, ganz gut dabei. Ja? Wie ist so deine Stimmung auf der Messe?
Ja, also wir haben jetzt, was haben wir jetzt? Montag Nachmittag, ne? 17 Uhr jetzt gleich. Ich habe heute sehr differenzierte Termine geführt, also weder nur mit Kapitalmarkt noch mit Nutzern oder sonst irgendwas, sondern wirklich von der Kommune, die Dörfer entwickeln will, bis hin zu, wie können wir eigentlich Wohnraum schaffen oder wie kriegen wir alte Büroimmobilien wieder flott. Also eine ganz große Bandbreite. Ich habe heute mit 2 Wirtschaftsförderungen Termine gehabt, wo ich wirklich nicht enttäuscht war, aber verwundert war, wie wenig Dynamik dahinter stand. Das habe ich so noch nicht wahrgenommen. Also viele Projekte stehen, eine gewisse Verzweiflung, also das ist wirklich die komprimierte Version jetzt, ein bisschen Verzweiflung, mangelnde Nachfrage, also eine richtige Dynamik habe ich nicht feststellen können, was ich verwunderlich fand. Also ich will nicht sagen, dass die Projektentwickler gerade Schlange stehen, aber eigentlich ist es wieder eine Zeit, wo man nach vorne guckt und ungefähr weiß, was sein Geschäftsmodell ist und die Strategie wieder ausarbeitet und eigentlich der richtige Zeitpunkt, um diese Themen sich in den Austausch zu bringen. Also insofern, ich kann noch kein richtiges Schlussbild zeichnen. Ich bin noch hin und her gerissen von, man bleibt im Gespräch und man hat so konkrete Ansätze, dass sie auch vielversprechend sind. Und das hoffe ich, kommt morgen oder übermorgen. Sozusagen. Die hatte ich heute noch nicht. Genau.
Trotzdem, du bist einer der, oder du bist der einzige Projektentwickler, der sich heute gestellt hat.
Okay.
Und Projektentwickler sind jetzt auch ein heiß diskutiertes Metier, muss man sagen. Wie geht's euch?
Also ich würde sagen, den Umständen entsprechend gut. Das habe ich jetzt nicht gerade erfunden, sondern das sage ich jetzt schon häufiger, weil es eigentlich wie so in meiner, aus dem Gesundheitswesen zeigt, die Situation ist nicht rosig und man kommt auch, man ist in der Krise, aber trotzdem im Vergleich zu anderen habe ich das Gefühl, ist es bei uns eigentlich noch ganz, ganz okay. Also natürlich wünschen wir uns auch mehr Traffic, mehr Nachfrage, wir verkaufen ja auch das eine oder andere. Wir merken aber schon, wir haben jetzt zwei größere Mietverträge abgeschlossen, dass es auch wieder Büromieter gibt. Ja, und diese Asset-Klasse, finde ich, falscherweise sozusagen ein Stück weit auch nicht totgeschrieben wird, aber ja gerade sehr in Misskredit geraten ist, auch bei Investoren. Wir merken, dass wir beim Wohnen wieder erste Ansätze haben, wo wir sagen, hey super, da steht sogar wieder eine positive Zahl unten drunter und es hat eine vernünftige Qualität. Und die Nachfrage ist natürlich ohnehin enorm da. Also deswegen, weil wir, glaube ich, breit aufgestellt sind, geht es uns dann doch ganz gut. Wir setzen eben nicht nur auf ein Pferd. Mich beschäftigt im Moment am meisten dieser Abgesang oder diese kritische Stimmung zum Thema Büro, die ich einfach nicht nachvollziehen kann. Natürlich gibt es jetzt eine Agglomeration von Veränderungen in diesem Bereich. Da verstehe ich, dass man sich darüber Gedanken machen kann. Aber das, was gerade passiert, kann ich mir einfach nicht erklären. Und ich suche dringend sozusagen Objekte, ältere Gebäude, 50% Vermietung, die man wieder richtig schön fit machen kann. Also Neubau sehe ich gar nicht so stark, sondern wirklich eine vernünftige Lage, ein Objekt, was wieder eine Idee braucht. Weil ich glaube, dass der Markt riesig sein wird. Das ist wie beim Wohnen. Das Angebot ist nicht vorhanden oder fast kaum da. Und man kann auch Bestände mit überschaubaren Maßnahmen, die aber sehr wohl dosiert sind, im laufenden Betrieb wieder so cool machen, auch natürlich was Nachhaltigkeitskriterien anbelangt, da haben wir auch Mittel und Wege dazu gefunden, dass die Nutzer sich dann wieder richtig wohlfühlen. Und das geht gerade so ein bisschen, das merke ich hier auf der Messe nicht, wenn ich das Thema anspreche, habe ich das Gefühl, es wird peinlich sich weggedreht, also es ist nicht passiert, aber es ist so das Gefühl. Und ich kann es nicht nachvollziehen und ich suche eigentlich die Protagonisten, die da auch dran glauben, denn das wäre ja der Wahnsinn, wenn wir uns da jetzt nicht drum kümmern würden. Das sind immerhin die zukünftigen Gewerbesteuern und die Unternehmen, die wir hier ansiedeln wollen.
Ja. Macht das für euch die Arbeit deswegen auch schwer, weil ihr noch kein Produkt habt, wo ihr quasi damit eine Lösung anbieten könnt? Ne? So als Projekt, ich dachte, okay, ich baue Gewerbe oder ich baue halt Wohnen, aber jetzt ist es ja so ein bisschen so zwischen Baum und Borke. Man weiß so gar nicht genau, wo wird sich das gesellschaftlich hin entwickeln, wo entwickelt sich auch der Büroarbeitsplatz der Zukunft hin, oder sagt ihr, nee, die Lösung gibt es eigentlich alles schon und das ist alles nur Humbug, was hier...
Also Humbug würde ich nicht sagen, aber sehr gut provokante Frage. Nee, also die Lösung gibt es weites Teil und man muss sie natürlich fortschreiben. Wohnen ist Wohnen. Natürlich mischen wir sie mehr mit Seniorenwohnen, Studentenwohnen, Co-Living, wir haben eine eigene Marke. Poha nennt die sich. Und es wird viel mehr integriert und es hat andere Qualitäten, die nochmal gefragt werden. Aber wir bauen nach wie vor Wohnungen. So, also das ist jetzt kein Hexenwerk. Da ging es mehr darum, wie ist die Nachfrage im Teileigentum, wie rechnet es sich am Ende des Tages. Aber da, glaube ich, bewegen wir uns jetzt eigentlich auf so einen Korridor zu, wo das wieder gangbar gemacht wird. Nicht nur wegen der großen Nachfrage, sondern auch, weil die Baukosten ein bisschen sinken, weil die Grundstückspreise in Düsseldorf sind jetzt um 20% abgewertet worden. Und dann finden sich auf einmal auch wieder so Developer-Rechnungen. Und das ist ja wichtig, weil ansonsten kommt ja nichts hinten raus. Also wenn nicht gebaut wird, dann funktioniert es ja nicht. Und auch beim Büro, die Lösungen sind da. Die Unternehmen, die wir im Moment, mit denen wir sprechen, ist Flexibilität eher das allergrößte Thema. Wie lang ist der Mietvertrag? Den kann ich mir 10 oder 15 oder 20 Jahre abschließen. Und die Fläche muss sich anpassen können. Aber alle, mit denen wir sprechen, wollen ein gutes Zuhause sozusagen für ihre Mitarbeiter haben, die Unternehmenskultur leben lassen. Durchaus der Versuch, vielleicht nicht über Quote und Verordnung, aber die Menschen wieder ins Büro zu bringen und zur Kollaboration anzeigen. Und das kann ich natürlich im Neubau, kann ich das machen, das kostet aber dann einfach Geld, weil die Baukosten sind so, wie sie sind. Aber im Bestand, gerade bei den Abwertungen, die jetzt stattgefunden haben, habe ich eigentlich ein Eldorado, würde ich sagen, um genau solche Plätze mit einem nachhaltigen Anspruch dann auch zukünftig zu schaffen. Und das Produkt gibt es auch. Aber das wird im Moment nicht so, also ich glaube, bei den Nutzern kommt das nachgefragt, aber bei den Investoren und auch selbst bei den Banken merkt man eine gewisse Zurückhaltung. Und da hoffe ich, dass sich das eigentlich bestimmt nicht morgen oder übermorgen, also da sind wir beim Fazit, aber in den nächsten Jahren ein Stück weit relativiert. Ja, vielleicht wie beim Einzelhandel, der ja auch mal eine Zeit lang eine richtige Delle hatte. Und ich glaube, Rüdiger war ja gerade vor mir da, ne, die wird wahrscheinlich auch erklärt haben, es zieht durchaus an und es gibt diese Nischen und es gibt auch eine Nachfrage.
Jetzt habe ich auf dieser Messe noch nicht einmal das Wort Quartier gehört. Mhm. Ist es tot oder ist es nicht mehr da? Oder
nee, überhaupt
ist es so
nicht
selbstverständlich, dass man nicht mehr drüber spricht?
Das ist, glaube ich, das Letzte. Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Also wir haben ja eine eigene Quartiersentwicklung und wir haben auch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Quartiere gerade in der Entwicklung. Der Vorteil an den Quartieren ist, es ist wie so eine eigene Pipeline. Also wir haben jetzt 200, ich habe es heute Morgen noch ausgerechnet, 220.000 Quadratmeter BGF Wohnen sozusagen in der Entwicklung. In den nächsten 7 Jahren. Einige kommen kürzer, kurzfristiger, andere später. Und für uns ist das super, weil das sind teilweise auch Grundstücke, die waren vorher mal gewerblich. Also das heißt, wir reden auch über einen Einstand und auf einmal kann man auch Wohnen wieder gangbar machen. Also wir sind nicht im Wettbewerb, müssen viel Geld für ein Grundstück bezahlen wollen möglicherweise. Also, aber ich glaube, dass Quartiersentwicklungen im Moment bedeuten, ich muss ja ein Grundstück kaufen, wenn ich neue mache. Also nicht die laufenden, sondern neue. Und diese Abwertung von den Grundstücken, die ist ein bisschen träge. So ist unsere Beobachtung. Und vielleicht ist das der Grund, das kann ich aber nicht beurteilen, dass vielleicht die Akquise von neuen Quartiersentwicklungen gerade ein bisschen stockt. Aber wir suchen nach wie vor. Also gerade bei Industriebrachen, die vielleicht wiederum eine Mischung aus Wohnen oder Gewerbe widerfahren sollen oder für Light Industrial. Aber wir sehen nicht so viel auf dem Markt. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch an den Verkäufern. Aber das Thema ist nach wie vor extrem. Und dieses Großvolumige ist, glaube ich, im Moment ein schweres Thema. Also, dass man sich jetzt ein großes Quartier ans Bein legt und sagt, das mache ich jetzt alles auf eigene Bilanz, das wird sicherlich gerade bei dem einen oder anderen ein bisschen restriktiver gesehen.
Jetzt hatten wir gerade bei deinem Vorvorgänger ein bisschen das Thema Zinsen und der Markt ist ein bisschen verwöhnt, auch quasi das Kind, was 10 Jahre lang Zucker bekommen hat und jetzt auf Droge ist, muss genau. Man ja sagen. Ja. Nimmst du das ähnlich wahr?
Wie meinst du die Frage? Also dass alle auf die Zinsentwicklung schauen oder?
Genau, also Herr Teufel war da und sprach davon, dass viele tatsächlich draußen hoffen, dass die Zinsen nochmal Richtung 1% nach unten gehen.
Ernsthaft? Okay.
Tatsächlich, ja.
Ja, dazu gehöre ich nicht. Ja. Also das, glaube ich, habe auch ich verstanden. Ich hatte am Anfang natürlich auch gehofft, dass es eine Delle ist und dann wieder ein Stück weit deutlich schneller auch runtergeht. Jetzt bin ich von Hause aus Architekt und ein bisschen Ökonom nur. Also insofern habe ich jetzt auch nochmal viel gelernt und viel gelesen. Ich glaube schon, daran will ich aber meine Hoffnung nicht setzen und das Geschäftsmodell nicht ausrichten, dass die Zinsen schon ein Stück weit auch wieder runtergehen werden. In der Folge jetzt auch der Leitzinssenkungen, die zu erwarten sind. Aber wir müssen schon eine Lösung haben, die davon unabhängig funktioniert. Das hilft sozusagen auch in unserem Geschäftsmodell, aber das ist nicht der Heilsbringer. Also wenn ich den Fehler mache, mein Geschäftsmodell nur daran auszurichten, dann habe ich ein Problem. Ja, dann kann ich ja nur jeden Morgen auf die Zinskurve schauen, wie auf dem Aktienindex. Da gehören wir nicht zu. Also wir haben eine mittelfristige Perspektive und wir glauben fest an diese Themen Wohnen, an Light Industrial, Logistik, auch eben das Thema Büroimmobilien, wie ich das vorhin sagte. Das sind so die großen Themen und eben alles, was ums Wohnen. Und das wird in der Zukunft wieder funktionieren. Also es gibt gar keinen anderen Weg daran vorbei. Es muss funktionieren.
Gibt es
vielleicht ein bisschen mehr im Bestand, ja? Aber dann ist es halt mehr im Bestand.
Das wird sicherlich so sein, ja. Gibt es, hat sich durch die Krise auch eure Projektkalkulation ein bisschen verändert? Also müsst ihr relativ lange planen, ja, und konntet quasi in der Vergangenheit mit quasi fast null Zinsen planen. Jetzt sind die Parameter durchaus unüberschaubarer geworden.
Das stimmt. Also es ist eine Gleichung mit vielleicht 2 Unbekannten, teilweise war es mal mit 3 Unbekannten, da wusste ich nicht, was ich an Baukosten einsetze, ich kannte den Faktor nicht. Und, weiß nicht, das dritte fällt mir jetzt gerade nicht ein. Das war auf jeden Fall sehr schwierig. Das lichtet sich ein Stück weit. Also bei uns hat sich's auf deine Frage Bei uns hat es sich insofern geändert, dass wir viel mehr als Bestandshalter denken. Also wir, das ist unser Glück oder mein Glück. Wir können, das ist zwar Teil unseres Geschäftsmodells, Objekte, die wir entwickelt haben, auch verkaufen, platzieren am Kapitalmarkt. Wir können aber auch einen gewissen Anteil halten. Weil auch halten ist eine gute Idee. Ne? Regelmäßige Einnahmen, ein gutes Produkt, was man selber konzipiert hat, spricht viel dafür. Und in der Firmengruppe haben wir alle Dienstleistungen, die wir brauchen, um es auch nachher gut zu managen. Das funktioniert. Und insofern gab es bei uns so einen Change-Prozess. Die Kollegen und Kolleginnen mussten sich auf einmal nicht mehr damit beschäftigen, was ist eigentlich der, wir nennen das ja Trading Profit, also das, was nachher dann vielleicht in einem Verkaufsfall rauskommt, sondern was ist die laufende Rendite. Das war aber ein super gesunder Prozess, weil er nochmal den Fokus auch auf die Qualität von dem einen oder anderen Thema, auf Betriebskosten noch mehr wirft. Wie gesagt, ein Thema, was wir schon immer ein Stück weit gemacht haben, aber jetzt viel, viel stärker. Und wir sagen einfach, die Objekte, die wir jetzt machen, die müssen sich im Bestand rechnen und es müssen gute Projekte sein. Und wenn wir sie dann verkaufen können, dann ist es gut.
Das macht Sinn, ja. Bist du eigentlich froh, dass, ich meine, ihr seid schon sehr viel länger am Markt als manche andere Projektentwickler, die einfach die letzten 10 Jahre auch Glückshitter waren vielleicht? Jetzt kommt eine fiese Frage, bist du froh, dass der Markt sich konsolidiert?
Ich habe ja die Ausgabe jetzt am Wochenende gelesen, habe da die Frage ja schon gestellt. Ich weiß nicht mehr, wer geantwortet hat. Also froh bin ich überhaupt nicht. Aber ich gebe zu, bei dem einen oder anderen, was ich gesehen habe, muss ich sagen, das hat schon einen Grund gehabt, warum wir da nicht mehr mitgegangen sind mit den ganzen hohen Grundstückspreisen und wie einfach die Immobilienwirtschaft ist, dass man nur noch einkaufen muss und dann läuft eigentlich alles von alleine. Und es ist eigentlich mehr so ein Finanzprodukt. Und ich bin ja auch im ULI engagiert und beim ICG und meine Mission ist es im Prinzip wirklich, Immobilienwirtschaft so zu definieren, dass sie für den Menschen gemacht ist. Ja? Also eigentlich sind wir jetzt auch als Architekt, also wir sind ein gewisser Dienstleister für die Gesellschaft, dass am Ende des Tages lebenswerte Stadträume entstehen. Und wenn es eins Gutes ist, dann würde ich sagen, kommen wir wieder viel mehr dahin und verabschieden uns vielleicht zum Glück von dem einen oder anderen reinen Finanzprodukt, was natürlich auch in der Bevölkerung dementsprechend dazu beigetragen hat, dass das Image der Branche auch nicht durchweg gut ist.
Ja. Das stimmt leider, ja. Genau. Einige Akteure, die kurz verschwunden waren, sind ja auch auf einmal wieder da.
Ja, es gibt ein paar, aber ich habe heute noch mit jemandem gesprochen und ich habe mich total darüber gefreut, weil es einfach ein tolles Unternehmen war und ich habe das Gefühl, die Mitarbeiter sind alle übernommen worden und jetzt können sie wiederum die freie Wirkung entfalten, allerdings mit einer leicht anderen Mission, aber wahrscheinlich immer noch mit denselben Menschen und mit derselben Philosophie dahinter und das werde ich natürlich gespannt beobachten, aber dann finde ich, sind es auch tolle Neuigkeiten. Also mal zu scheitern heißt ja nicht, dass es für die Zukunft scheitern heißt, sondern vielleicht ist es auch ein Erneuerungsprozess, der am langen Ende sich dann auch wirklich gelohnt hat.
Gut, das ist ein gesellschaftliches Problem, ne? Dass man in Deutschland nicht scheitern darf.
Ja, das ist in Amerika anders.
In angelsächsischen Ländern ist das deutlich anders. Da ist man, also da muss man scheitern, um erfolgreich zu sein.
Ja, genau. Das ist hier anders definiert. Ja. Ja.
Genau. Ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit.
Ja, gerne.
Und wir haben sogar ein bisschen überzogen. Vielen Dank, dass du mein letzter Gast heute warst.